Ich möchte zwei Stellen aus dem Neuen Testament euch kurz vorlesen. Die sind sehr bekannt, aber sehr wichtig, glaube ich, gerade in dieser Fragestellung. Die erste Stelle ist aus dem Johannesevangelium, ganz in der Nähe von dem Text, was wir schon gehört haben, aus dem Gebet von Jesus in Johannes 17. Das war am selben Abend, ziemlich am Anfang, als er mit seinen Freunden da bei ein letztes Mal, muss man sagen, vor seiner Hinrichtung zusammen war. Ich gebe euch jetzt ein neues Gebot. Ihr sollt einander lieben. Genauso wie ich euch geliebt habe, sollt ihr einander lieben. An eure Liebe zueinander werden alle erkennen, dass ihr meine Jünger seid. Aus Johannes 13. Und dann eine Aussage von dem Apostel Paulus aus dem Brief an seine Freunde in der Stadt Ephesus. Lasst uns aber wahrhaftig sein in der Liebe und wachsen in allen Stücken zu dem hin, der das Haupt ist, Christus. Lasst uns wahrhaftig sein in der Liebe und wachsen in allen Stücken zu dem hin, der das Haupt ist, Christus. Eine Frage: Wie viele von euch kommen aus Berlin? Vielleicht 15? Ja, etwa. Ich liebe Berlin. Ich komme zwar aus einer völlig anderen Gegend. Ich habe ziemlich früh einen jungen Arzt in Gießen kennengelernt, als wir dort wohnten. Und er hat Idaho entdeckt, die riesigen Seen und Wälder und offene Horizonte sozusagen. Und er sagte: Warum um Gottes Willen bist du nach Deutschland gekommen? Und ich sagte: Gerade deswegen. Ach, wegen dem Willen Gottes. Berlin ist eine wunderbare Stadt. Aber Berlin hat auch, wie alle Städte und alle Großstädte auf der Welt, auch eine andere Seite. Ich möchte zwei Punkte erwähnen heute Abend, was Studium in Berlin und Leben in Berlin meines Erachtens für ein Leben in Berlin, für Gott vor allem, wichtig sind. Berlin ist eine Stadt, eine Gesellschaft der Illusionen. Eine Gesellschaft der Illusionen. David Brooks, ein Lieblingskommentator von mir, der mit der New York Times arbeitet, schrieb mal: Was man bei sozialen Medien merkt, ist die Illusion der Vertrautheit. Der Austausch ist äußerst kontrolliert auf eine Weise, um Spontanität, Gefahr, Verwundbarkeit und wahre Intimität abzuschwächen. Es gibt, wie Stefan Marsch das formulierte, eine gekünstelte Nonchalance. Eine gekünstelte Nonchalance. Die Illusion von Vertrautheit. Wir Menschen brauchen einander, aber die Illusion der Vertrautheit kann manchmal die Wirklichkeit von wirklicher Beziehung hindern. Nicholas Carr, ein Analytiker unserer Zeit, schreibt: Was Silicon Valley verkauft, ist nicht Transzendenz, sondern Zurückgezogenheit. Der Bildschirm bietet uns eine Zuflucht an, eine ideale Welt, die voraussagbarer, lenkbarer und vor allem ungefährlicher ist als die bockige Welt der Dinge. Wir fliehen zur virtuellen Welt, weil die Wirklichkeit zu viel von uns fordert. Das ist die Versuchung. Wie lebt man als Christ in einer solchen Gesellschaft? Ich möchte zwei Punkte aus den Texten, die wir gerade gehört haben, herausgreifen. Einmal Liebe und dann eben Wahrheit. Das sind die beiden Polen in einem Leben als Christ und in einer Gemeinschaft unter Christen. Liebe und Wahrheit. Erstens Liebe und Gemeinschaft. Der jüdische Philosoph Martin Buber schrieb, alles wirkliche Leben ist Begegnung. Alles wirkliche Leben ist Begegnung. Jemand hat auch gesagt, unsere Zeit ist von kontaktreicher Beziehungslosigkeit gekennzeichnet. Kontaktreiche Beziehungslosigkeit. Merkt ihr die Spannung da? Kontaktreiche Beziehungslosigkeit. Eine Erhebung wurde gemacht von zwei Forschungsinstituten in Deutschland Ende 2015 und die haben festgestellt, dass es zwei hohe, aber große Werte in der deutschen Gesellschaft gibt, die in Spannung miteinander stehen. Einmal ein sehr hoher Wert ist das Wir-Gefühl, das Verlangen nach Gemeinschaft. Das ist einer der Werte mit den höchsten Zustimmungsraten. Demgegenüber ist die größte Angst, die herauskam bei dieser Erhebung, kein selbstbestimmtes Leben führen zu können. Auf der einen Seite ein Verlangen nach Wir, nach Gemeinschaft, auf der anderen Seite eben die große Angst, kein selbstbestimmtes Leben führen zu können. Die Frage dann, und das ist gerade die Frage für uns, glaube ich, als die, die in dem Glauben an Christus stehen, wie überwinden wir diese Angst vor Fremdbestimmung? Wie werden wir gemeinschaftsfähig? Jeder von euch, der als Christ leben will, egal in welcher von den drei Gruppen hier oder woanders, steht auch vor der Frage, wie ist es dann mit Gemeinschaft? Das ist eine der Kernfragen übrigens, die wir in unserer Gemeinschaft von Philosophie Europa beschäftigt, eine Frage, mit der wir ringen. Also Gemeinschaft und Liebe. Was ist mit Liebe? Liebe ist, manchmal wird als das Markenzeichen des Christusglaubens gekennzeichnet. Das Markenzeichen des Christusglaubens. Christus selbst hat gesagt, dass das eben das Merkmal ist, an dem Menschen feststellen können, dass wir zu ihm gehören. Eine der frühen Christen Ende des 2. Jahrhunderts, Tertullian, schrieb, siehe, sagen die Nicht-Christen, wie sie sich untereinander lieben. Wie sie sich untereinander lieben. Als Markenzeichen sozusagen für den Glauben an Christus. Das ist für euch, wenn ihr einigermaßen mit Christus ein bisschen Zeit gelebt habt, nicht unbekannt. Aber in beiden von diesen Polen, da gibt es eine Spannung. Wahrheit. Liebe und Wahrheit. Die Liebe in Christus, Agape, bekannt von dem griechischen Wort, ist keine blauäugige Naivität. Liebe muss mit der Wahrheit verbunden sein. Wie Paulus geschrieben hat, lasst uns wahrhaftig sein in der Liebe. Ist das nicht die große Herausforderung? Wahrhaftig zu sein, das ist einfach. Einfach hinhauen. Ne? Liebe als irgendwie weich und alles annehmen, das ist auch problematisch. Liebe und Wahrheit miteinander in der Dynamik, das ist etwas, das eigentlich nur aus dem Geist Gottes kommen kann. Die Liebe, von der Paulus geschrieben hat, von der Christus gesprochen hat, das kommt mit einem Preis. Das sehen wir bei Christus selbst. Liebe für im Johannesevangelium ist kein größere Liebe hat jemand, wenn er sein Leben für seine Freunde hingibt. C.S. Lewis hat geschrieben über die Gefahr der Liebe. Er hat geschrieben, wenn du etwas liebst, dann ist es sicher, dass dein Herz verletzt wird und vielleicht gebrochen. Wenn du aber dein Herz bewahren willst und vor allen Gefahren wirklich abschützen, kannst du es niemandem und nichts anvertrauen. Nicht einmal einem Lieblingstier. Lieblingstiere haben die Gewohnheit zu sterben, meist vor uns. Um wirklich als Christ für Jesus zu leben, bin ich überzeugt, dass wir zwei Dinge lernen müssen. Wir müssen erstens lernen, ehrlich mit unserer eigenen Unzulänglichkeiten umzugehen, unseren eigenen Fehlern. Und B, wir müssen lernen, in Weisheit richtige und notwendige Grenzen zu setzen. Die Liebe ist nicht grenzenlos. Die Liebe ist wahr. Das heißt, dass Jesus immer in der Lage war, Grenzen zu setzen in der Liebe. Und das ist etwas, das für uns auch notwendig ist. Was heißt es aber, unsere eigene Fehler, unsere eigene Unzulänglichkeit zu lernen, damit umzugehen? Wenn du mit Christus lebst, wenn du auch mit anderen vor Christus lebst, wirst du auch in der Gemeinschaft scheitern. Auch in den intimsten menschlichen Beziehungen. Es gibt den Spruch, Liebe lebt von der Vergebung. Liebe lebt von der Vergebung. Und was gibt uns den Mut dazu dann, wenn wir wissen, dass wir scheitern? Was ist es dann, wenn wir Fehler machen? Wenn wir Menschen, die uns wichtig sind und lieb sind, verletzen? Oder umgekehrt, wo wir verletzt werden? Wie geht man damit um? Was gibt uns den Mut dazu? Paulus schrieb, die Liebe Christi drängt uns. Ein alter Freund von mir sagte einmal, es gibt Wunden im Leben, die nie ganz ausheilen. Aber wenn wir sie in der Sonne von Gottes Liebe halten, eitern die nicht. Das heißt, wenn es wahr ist, wie Christus sagte, dass in der Liebe zueinander und in der Gemeinschaft miteinander die Welt erkennen wird, dass wir seine Leute sind, dass wir die Kraft brauchen, durch Gottes Heilige Geist eben den Mut zu haben, Fehler zu machen. Den Mut brauchen, um halt selbst Fehler zu machen, zu dürfen und auch das bei anderen zu erlauben. Wir reden in Haus Nazareth, ich spreche von uns, meiner Frau und mir und den 13 Studenten, die mitwohnen im Haus. Dann gibt es auch einen Kreis von etwas mehr Grauhaarigen, die auch in der Kerngemeinschaft sind, aber nicht im Haus wohnen. Wir reden von einer Hauskultur. Und ich möchte euch in euren Studentengruppen das nahelegen. Und dass ihr überlegt, wie ihr miteinander leben wollt. Eine Kultur, es steht in dem Brief, wenn irgendwann ein Raum, ein Zimmer frei wird, ein Haus nahe wird und du bewirbst dich dafür, die ganze Gemeinschaft trifft dich, dann das ist etwas überwältigend manchmal für Leute, aber dass 13 Leute oder vielleicht 10 Leute mit einem sprechen, aber es ist eigentlich eine sehr schöne Sache. Aber wir schreiben einen Brief vorher, um ein bisschen zu erklären, worum es uns geht. Und ich möchte nur einfach den Absatz lesen, weil ich glaube, es könnte euch in euren Gruppen helfen. Eine Kultur kann man als eine Abmachung oder Übereinkunft verstehen, die Menschen als Basis und Rahmen ihres gemeinsamen Lebens haben. Eine Kultur zu besitzen unterscheidet zwischen einer bloßen Gruppe oder Anhäufung von Einzelnen, die mehr oder weniger zufällig zusammen sind, und eine Gemeinschaft von Menschen, die miteinander auf einem Weg in einer bestimmten Richtung sind. Die miteinander auf einem Weg in einer bestimmten Richtung sind. Liebe und Wahrheit. Meine Beobachtung ist, in einer Stadt wie Berlin, wo 2-3% der Bevölkerung am Sonntag in Gottesdienst geht, 2-3%, das ist vergleichbar mit Tokio, in der Begegnung mit anderen Studierenden, wenn du allein mit jemand über dein Glaube an Christus redest, einfach belanglos und frei. Man wird manchmal als ein Exemplar von einer vermeintlich ausgestorbenen Spezies betrachtet. Nicht wahr? Nicht gerade ein Dinosaurier, aber meine Güte, kommst du aus dem Mittelalter etwa, oder? Das ändert sich nach meiner Beobachtung, wenn dein Kommilitone oder Kommilitonin die Menschen um dich herum als Christen auch kennenlernt. Wir erleben das immer in Haus Nazareth. Partys, wir machen so viele Partys, Geburtstagfeier, wir haben einen großen Garten, nicht im Winter natürlich, aber es kommen 30, 40 Leute zusammen. Die Hälfte davon sind Leute aus dem Haus oder aus dem Kreis von Christen, die mit den verschiedenen Studentengruppen verbunden sind oder Gemeinden und so weiter. Und vielleicht 15 bis, ja, etwa 15 vielleicht, sind Kommilitonen, die einfach dazu kommen. Gestern Abend war eine große Geburtstagsfeier, heute Nachmittag war die Hochzeit von Deborah und David, die auch im Haus wohnen. Und wir merken, dass wenn diese Leute, die wenig Bezug zum christlichen Glauben haben, eine Gemeinschaft von Christen erleben, plötzlich sieht es ganz anders aus. Ich bin überzeugt, dass ein Schlüssel, Menschen zu helfen, zu einem persönlichen Glauben zu kommen, ist, dass die genug Kontakt mit Christen haben, mit Menschen, die in der Nachfolge Jesu leben, dass irgendwann im Kopf die Vorstellung kommt, das ist gar nicht so dumm. Ich könnte mir vorstellen, auch so zu sein. Ich könnte mir vorstellen, Christ zu werden. Das ist ein wesentlicher Punkt. Aber das kommt, ich sage nicht immer nur, aber meist durch die Begegnung mit Christen zusammen, wo das Feuer der Liebe des Heiligen Geistes warm ist, wo wirklich ja, eine Gemeinschaft der brennenden Herzen vorhanden ist. Das setzt aber Wahrheit voraus. Die Wahrheit. Wir sind gescheitert als Gemeinschaft. Wir haben mehrere tiefe Brüche erlebt. Und wir erleben das immer wieder. Manchmal normal, sage ich mal so, manchmal mit wirklich tiefen Wunden. Aber Liebe lebt von der Vergebung. Die Wahrheit in einer künstlichen Harmonie ersticken lassen, ist falsch. Aber jeder hat nur einen Teil der Wahrheit. Und deshalb als Gemeinschaft wollen wir uns auch den Zweifel an uns selbst erlauben. Schließlich kann es uns das nur stärken. In Deutschland habe ich über die Jahre hier entdeckt, ist Eindeutigkeit. Eindeutigkeit hat einen hohen Wert. Ich erinnere mich das erste Mal, als wir in den 70er Jahren nach Berlin kamen. Wir hatten gerade 1,5 Jahre Deutsch lernen hinter uns und spannend. Und wir kamen nach Berlin und eine der alten Trümmerfrauen stand da auf der Straße. Wir fuhren nicht Auto da, aber sie hat dann ganz gezielt einem Autofahrer gezeigt, wo er parken soll. Eindeutigkeit. Ich weiß nicht, ob ihr alt genug seid, die alten Trümmerfrauen erlebt zu haben. Das waren tolle Leute. Die meisten sind nicht mehr da. Aber Eindeutigkeit ist ein hoher Wert. Aber es braucht auch Kraft, sich dem undeutlichen Raum der Suche nach der Wahrheit auszuhalten. Dem undeutlichen Raum der Suche nach der Wahrheit auszuhalten. Aber es lohnt sich. Man lernt durch die Gemeinschaft die Vielfalt der Wirklichkeit kennen. Wir sind ergänzungsbedürftig. Und ich möchte euch einfach am Anfang des Semesters jetzt empfehlen, nicht dein Herz jedem zu geben, aber Gott zu bitten, euch eine verbindliche Gemeinschaft zu schenken. Ein paar Menschen, mit denen du wirklich mit Herz und Seele zusammen sein kannst, wo wirklich deine offene Flanke gezeigt werden kann, mit dem Bewusstsein, ich werde mal ab und zu verletzt. Aber das zu wagen, lohnt sich, weil dadurch werden wir die Ergänzung erfahren. Und dadurch wird auch das Reich Gottes ein Stück Wirklichkeit in dieser Welt. Das ist die Aufgabe, Wahrheit und Liebe zusammen. Und das möchte ich euch wirklich empfehlen. Ich weiß es nicht, ob ihr als von welchen Hintergründen ihr kommt, aber es läuft eine Serie im ARD zurzeit, Babylon Berlin. Wie viele kennen das überhaupt? Ein paar, okay. Achim von Boris, einer der Regisseure, sagte in einem Interview in Zeit Online, jetzt, da wir fertig sind, merken wir plötzlich, dass so etwas wie die Demokratie an sich oder die Einheit Europas, das westliche Bündnis, plötzlich zur Disposition stehen. Die Fragilität, die Zerbrechlichkeit der Weimarer Republik bekommt damit natürlich eine ganz andere Aktualität. Wir leben vor großen Herausforderungen. Morgen ist Hessenwahl. Bete für Hessen. Bete für die Christen und die Freunde in Hessen. Weil John Wesley, der Gründer der methodistischen Kirche und eine der Figuren der großen Erweckungen in dem 18. Jahrhundert, hat geschrieben, Gebet ist Teilnahme an der Weltherrschaft Gottes. Gebet ist Teilnahme an der Weltherrschaft Gottes. Es gibt so viele Parallelen in dieser Zeit zu den 20er Jahren des letzten Jahrhunderts. Wir hoffen alle, dass es nicht so ist, dass es anders wird. Aber wir als Christen haben die Möglichkeit, etwas Neues zu machen, etwas Erneuertes zu machen, durch Gebet, durch Gemeinschaft, durch die Wahrheit in Liebe. Und das möchte ich euch wirklich für dieses kommende Semester auch empfehlen und euch das von Herzen wünschen. Verbindliche Gemeinschaft in der Liebe. Nicht mit tausenden Leuten, sondern mit einer Kerngruppe von Menschen, denen du dein Herz ein Stück anvertrauen kannst.